Wer ist Herr? Und darüber wollen wir heute uns Gedanken machen. Er ist König über alle Könige. Er ist Herr über alle Sprachen. Er ist Herr über alle Völker. Meine Botschaft heute ist, Jesus kam für alle Menschen, für alle Völker, für uns und für die, die vor uns waren und die nach uns noch kommen werden. Er ist der Herr aller Herren. Und das ist meine Botschaft. Ich lade euch ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Ich werde am Samstag über das Licht sprechen. Gott ist Licht, Gott ist Leben und ohne Licht gibt es kein Leben. Das wird mein Gedanke sein. Er hat unser Dunkel, unser Finsternis erhellt und jetzt können wir gedeihen und uns entwickeln. Und dann am Sonntag werde ich mir Gedanken drüber machen oder ich möchte euch einladen, mit uns und mit mir Gedanken zu machen, wie oft wird Jesus kommen, wie oft ist er gegenwärtig oder wie ist er gegenwärtig, wie oft kommt Jesus. Also es gibt verschiedene Aussagen der Bibel, der kommt mindestens dreimal, aber ich glaube 300 Mal kommt er vielleicht. Ich weiß nicht, denn wo zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen, das ist schon mitten unter ihnen. Das heißt also, Jesus ist schon da, wenn wir da sind. Und wenn wir ihn erwarten, wenn wir ihn einladen, komm Herr Jesus, sei unser Gast. Wenn wir das sagen, komm Herr Jesus, er ist schon da. Also wie oft kommt Jesus? Lass uns Gedanken machen, seid am Sonntag da. Heute mein Thema, Jesus kam für alle Völker. Jesu Geburt ist von langer Hand vorbereitet gewesen. Propheten haben exakt vorausgesagt, bis ins Detail war alles geplant in Bethlehem. Und in sollte er geboren werden. Für Außenstehende ist es manchmal unverständlich. Weihnachten sowieso. Viele können es nicht erklären. Es geht nur ums Geschenke und ein bisschen Rummel und was auch immer ist. Aber Weihnachten ist das größte Wunder aller Wunder. Gott wurde Mensch. Es ist genauso, als der Astronaut mal den Mond betreten hat. Gott hat die Erde betreten. Gott ist einer von uns geworden. Der Teufel wollte die Menschen vergöttlichen und Gott hat sich vermenschlicht, ist Mensch geworden. Das sind so die Gedanken, die mich heute beschäftigen. Viele Menschen haben keine Erklärung für Weihnachten. Die sagen, das ist alles nur Märchen, Legende und Sage, angefangen von der Jungfrauengeburt und vieles andere mehr. Weihnachten ist voller Wunder. Voller Wunder. Führungen Gottes, lauter Überraschungen. Keiner war richtig bereit. Nicht einmal Raum in der Herberge haben sie gehabt. Gott kommt als Baby, so dass niemand mehr Angst vor dem lieben Gott hat. Denn wenn Gott als Allmächtige, ja, der auf dem Thron sitzende im feurigen Wagen zu uns herunterkommen würde, würden wir Angst und Schrecken bekommen. Aber Gott sei Dank, er kam als Baby. Man kann ihn betätscheln, man kann ihn küssen, man kann ihn streicheln. Also Gott ist Baby geworden. Gott ist Baby geworden. Stellt euch mal das vor. So hat noch niemand sich Gott vorgestellt, dass er so klein, der große Gott, so gering, so einfach, so unscheinbar wird. Das ist Weihnachten. Selbst die Engel konnten es nicht fassen. Die kamen runter und die wollten unbedingt sehen. Deshalb haben sie am Weihnachten gesagt, wir melden uns freiwillig zu dem Chor. Wir singen unten und wir sagen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht. Und so weiter. Wir wollen sehen, wie Gott Mensch wird, wie Gott Mensch wird. Das ist eine Sensation gewesen. Bisher konnte sich niemand vorstellen, dass Gott menschlich wird. Alle wollten sich nur vergöttlichen, verewigen, sich verhimmlischen oder sich verklären. Aber Gott wollte sich erniedrigen. So, sie waren alle als erstes da, die Engel, als er geboren wurde. Also da war der ganze Himmel voller Vibration. Es bebte alles drüben im Jenseits. Jesus kam als das große Licht dieser Welt in der Dunkelheit, in jener dunklen Nacht der Sonnenwende. Und die Tage werden ab diesem Tag dann länger nach der Sonnenwende. Jesus hat Licht gebracht für die dunkle, verdunkelte Menschheit, die in der Finsternis leben, die ohne Hoffnung sind, die ohne Glauben sind, ohne Licht. Er hat uns Licht gebracht. Er hat ein Licht angezündet. Gott hat nicht geschimpft über die Finsternis. Er hat Licht angezündet oder hat uns Licht gebracht. Und seitdem wird es nicht mehr über die Dunkelheit bei Gott drüben diskutiert. Finsternis ist für Gott uninteressant. Deshalb ist vollkommen egal, Tag oder Nacht. Für Gott sind alle Tage und gleich Tag und Nacht. Es spielt keine Rolle. Er ist an das Negative nicht mehr interessiert. Und seitdem hat der Teufel ausgedient. Gott wurde Mensch. Halleluja. Jesus ist das Licht des Guten. Das Böse ist besiegt durch die Ankunft Jesu. Der Teufel wollte es verhindern, dass Jesus geboren wird. Schon vor der Sintflut hat er die Menschen vermischt. Engel und Menschen, Kinder, die haben sich vermischt, damit eine neue Rasse entsteht. Deshalb das Rassenproblem ist ein uraltes Problem. Der Teufel wollte absolut nicht, dass der Messias kommt. Und dann geht's weiter. Er hat dann die Menschheit versaut. Nach der Sintflut hat er wieder rumgemischt. Und dann sehen wir, dann hat Gott das Volk Israel erwählt. Und da wollte der Teufel auch nicht, dass er als Messias bei den Juden kommt. Dann sollte der Stammbaum Davids ganz dezimiert werden, aussterben. Aber Gottes Plan lässt sich nicht zerstören. Was er sich vornimmt, das geht in Erfüllung. So, bis zuletzt, Gott hat dann die Maria erwählt und aus dem Geschlecht Davids sollte Jesus kommen. Jesus wurde angekündigt schon Jahrhunderte vorher, er soll Immanuel heißen, Gott mit uns. Und ein Biliam und ein Zarathustra, sie haben seinen Stern gesehen und sie haben schon Jahrhunderte, fast 1000 Jahre vorher, geweissagt, wir haben seinen Stern gesehen, den Stern aus Jakob. Und es wird ein Stern ausgehen und dieser Stern wird nie mehr verlöschen. Und deshalb Jesus ist für uns der Morgenstern und der Abendstern. Geht mit uns, wenn wir aufwachen und geht mit uns, wenn wir wieder schlafen gehen. Und begleitet uns die ganze Nacht über bis zum nächsten Tag. Wir haben seinen Stern gesehen. Und dieser Stern ist dann wieder erschienen, als Jesus geboren wurde. Die Weisen kamen und sagten, wo ist der neugeborene König? Du siehst also, Himmel und Erde haben zusammengearbeitet bei der Geburt Jesu. Jesus wollte Mensch werden, das ist sein Vorhaben gewesen von Anfang an. Er wollte die Sonne der Gerechtigkeit sein in einer ungerechten Welt. Das war Jesus. Und seitdem leuchtet dieser Stern über alle Ewigkeiten, über alle Täler, über alle Finsternisse. Dieser Stern erleuchtet unser Leben. Und selbst wenn wir im Tal des Todes wandern, im Schatten des Todes sind, er leuchtet uns als die Hoffnung. Gebt nicht auf, gebt verzweifelt nicht und so weiter. Das Licht ist da, das Licht Gottes. Das Böse ist besiegt, die Ungerechtigkeit ist besiegt. Die Liebe ist da und die Liebe Gottes hat die Rebellion, den Hass und das alles überwunden. Gott gab seinen Sohn. Hier macht mit ihm, was ihr wollt. Er hat ihn ausgeliefert, der Menschheit, und hat sich einfach anvertraut. Er wusste, die Menschen werden alles dran setzen, um diesen Sohn Gottes habhaft zu werden. Deshalb hat der Teufel auch ständig gefragt, bist du der Sohn Gottes? Bist du der Sohn Gottes? Der wusste nicht einmal der Teufel ganz genau, ob es Jesus der Sohn Gottes ist oder nicht. Aber er war der von Gott Gesandte. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn uns gegeben hat, auf dass alle, die an ihn nicht glauben oder an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott kam uns in Form von Jesus. Weihnachten erinnert uns an dieses göttliche Licht, das er einfach den Menschen angezündet hat. Darüber werde ich morgen mehr sagen. Das Licht der Liebe, des Segens, des Sieges, der Freude. Und der Mensch freut sich, sobald er Licht sieht. Dann weiß er, aha, hier ist Leben, hier ist jemand da, in der Dunkelheit. Jesus, dieser große Morgenstern, der nie untergeht, der nie verlöscht. Alle Völker, heißt es dann in der Offenbarung 15, Vers 3, alle Völker beten den Herrn an. Alle Völker beten Gott an, seit Jesus. Vorher waren es nur die Juden. Und dann jedes Volk hat seinen eigenen Gott, den Jupiter, den Re, Krishna oder wie sie auch alle geheißen haben. Jeder hat seinen Gottesvorstellung. Und jetzt Jesus, Gott sandt ihn Jesus und du sollst ihn Jesus nennen. Das war, was der Engel der Maria befohlen hat. Und in Offenbarung 15, Vers 3, da heißt es, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr. Deine Taten sind gewaltig, Gott, und du herrschst über die ganze Schöpfung. Gerecht und zuverlässig sind deine Wege, du König der Völker. Das ist Jesus. Das ganze Universum betet den Herrn an. Also die Sterne, da kommen jetzt die Könige, die ersten, die Jesus angebetet haben, das waren die Heiden, die aus dem fernen Osten kamen. Und dann heißt es weiter hier in dieser Offenbarungsstelle, und wer wird dich nicht fürchten, Herr? Wer wird deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Alle Völker kommen und beten dich an, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Das, was Gott sich vorgenommen hat, er sandte seinen Sohn. Der Eva hat er die Verheißung gegeben, dein Nachkomme, einer deiner Nachkommen, der viele Nachkommen, dieser eine wird der Schlange den Kopf zertreten und die Schlange wird diesem Menschen in die Ferse stechen. Alles Wissen, Alles Denken und so weiter wurde über Haufen geworfen, als Jesus seinen, als Jesus auf diese Erde kam, als der Sohn Gottes. So klein, so gering. Soll das der Sohn Gottes sein? Fängt Gott so an? Ja, Gott fängt immer ganz klein an. Immer. Deshalb alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Und alle Völker sollen den Herrn preisen. Jesus kam nicht nur für die Juden. Wir müssen ganz ehrlich sein, nicht nur für irgendeine Rasse, nicht nur für eine Hautfarbe, nicht nur für irgendeine Religion. Jesus kam für alle Menschen. Und deshalb, alle Menschen haben irgendwo Jesus in ihrer Religion drin. Ein guter Mensch, ein Rabbi ist er, ein guter Lehrer, ein Prophet. Aber er ist mehr als Rabbi, Lehrer, Meister oder Prophet oder Heiler. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Die wenigsten entdecken es und finden es heraus. Groß und wunderbar, Herr, sind deine Taten. Was hat Gott uns hier angetan, als er uns diesen Jesus sandte? Und da hat er, dieser Simeon, als er Jesus segnete, als kleinen Jungen auf den Armen sagte, und es wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Und stell dir mal vor, Jesus wird immer widersprochen. Du musst überall, du kannst vom Wetter reden, du kannst von Allah reden, du kannst von Jehova reden, du kannst von Gott und Herrgott reden. Aber du, sobald du Jesus sagst, gehen die Jalousien runter. Ich weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast, aber wenn du mit Leuten diskutierst, egal wo, auch die Esoteriker, die glauben an jeden Geist und jeden Dämon und was weiß ich, an was sie alles glauben. Aber sag Jesus, nein, danke. Die lieben lieber den Teufel. Für dich und mich ist Gott Mensch geworden. In menschlicher Gestalt wurde versucht, gleich wie wir. Jesus war ein Mann, hat alle Versuchungen gehabt, der einen Mann hat, welche Art auch immer. Und jeder Mensch ist aufgewachsen in einer Familie, kinderreiche Familie, die waren bestimmt 5, 6 Geschwister, wenn nicht mehr. Vielleicht waren es 8 Geschwister insgesamt, wenn ich so die Bibel lese, denn seine Brüder kennen wir. Mutter Maria war nicht die ewige Jungfrau, sie hat noch mehr Kinder bekommen. Jesus war das erste Kind der Maria. Aber Maria blieb nicht jungfräulich, wie die katholische Kirche behauptet. Er ist Mensch geworden und lebte unter den Menschen, spielte wie ein Kind in Nazareth. Oder er arbeitete wie ein junger Mann, ein Zimmermann, baute mit seinem Ziehvater Josef Häuser oder Möbelstücke oder was auch immer war. Er war voll und ganz Mensch. An Gebärden, sagt uns die Bibel, war er als Mensch erfunden. Er hat nicht einen Heiligenschein gehabt, er strahlte nicht besonders, er hat nicht irgendwelche besondere Eigenschaften gehabt, weniger Haare oder mehr Haare auf dem Kopf oder was auch immer war oder andere Augen, blaue Augen oder Locken. Der hat einen Bart gehabt, das wissen wir, steht in der Bibel und man hat gerauft in seinen Bart, aber er war ganz normaler Bürger. Der war nur eins, ohne Sünde, das war Jesus, ohne Sünde, weil er jungfräulich empfangen wurde und geboren wurde. Was wären wir, wenn Jesus nicht Mensch geworden wäre? Wir wären für immer tot, für immer verloren, für immer ohne Hoffnung, für immer ohne Zukunft, für immer ohne Gottesverbindung. Wir wären verloren. Unsere Geschichte hat eine Wende bekommen. Deshalb schreiben wir heute nicht wie die Humanisten es wollen, nach unserer Zeitrechnung, sondern wir schreiben heute 2018 nach Christus. Das hat sich durchgesetzt. Egal, auch wenn Chinesen einen anderen Kalender haben, die Japaner haben ihren eigenen Kalender und ja, viele Völker haben ihren eigenen Kalender, auch die Juden. Aber wir schreiben trotzdem, wenn man geschäftliche Verträge macht, so und so viel nach Christus. Weil das war der Wendepunkt. Er hat unserem Leben Inhalt und Farbe gebracht. Gott ist zu uns gekommen. Und wir haben im Evangelium, also in der Offenbarung vielmehr, in einem Sendschreiben, da heißt es von Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und so jemand mir die Tür auf, und so sagt er, zu dem werden wir, nicht ich, sondern wir, Vater, Sohn und Heiliger Geist, kommen und Wohnung machen und das Mahl miteinander halten. In dem Moment, wo du deine Tür für Jesus aufmachst, das Klopfen annimmst und so weiter, kommt der ganze Himmel, die ganze Gottheit kommt zu dir. Jetzt ist die Frage, was war Jesus? Man kann sich streiten über die Dreieinigkeit. Es gibt Theologen, die sagen, die Dreieinigkeit, Gott hat mal die Maske des Vaters angenommen, die Maske von Herrn Jesus angenommen und die Maske vom Heiligen Geist. Also ich lasse es dahingestellt, welche Maske er getragen hat, aber auf jeden Fall, er war Mensch, so wie du und ich. Mensch wie du und ich. Gott wurde Mensch in unserer Wirklichkeit, in unserem Alltag. Er wurde geboren in Bethlehem als Flüchtling, damit er auch die Flüchtlinge erlösen kann. Ja, auf der Flucht, Maria musste gehen mit ihrem Josef und sich eintragen im Register in Bethlehem. Dann mussten sie nach Bethlehem fliehen. Jesus weiß, was es bedeutet, Flüchtling zu sein. Fast die ganze Welt ist voller Flüchtlinge. Denn jeder Mensch ist irgendwo Flüchtling, ein Ausländer. Wenn du es genau nimmst, du bist nirgendwo richtig zu Hause. Auch wenn du glaubst, das ist meine Heimat. Was ist deine Heimat? Wir müssen trotzdem diese Welt verlassen. Jesus wurde als in einer Arbeiterfamilie geboren. Bei armen Leuten, einfachen Leuten. Auch wenn er königlicher Abstammung war. Er wurde Mensch, vollkommen Mensch an allen Phasen seines Lebens. So, Jesus hat uns das ewige Leben gebracht. Sein irdisches Leben hat er gelassen hier für uns, damit wir ewig leben. Er hat einen großen Tausch gemacht. Und die Erwartung des Messias, wir haben in den letzten Tagen auch hier uns Gedanken gemacht, die erfüllte Messias-Erwartungen, darüber habe ich gesprochen, die waren damals in den Tagen Jesu so groß, so mächtig. Fast überall wurde ein Messias erwartet. Bei den Persern, bei den Arabern, überall wurde ein Messias erwartet. Und die Messias-Erwartung war so groß in der damaligen Zeit, denn die Welt war unterjocht von Römern. 3/4 des römischen Reiches waren Sklaven und Gefangene der Obrigkeit und sie mussten das tun, was man ihnen befohlen hat. Alle Völker sehnten sich und träumten danach, ewiges Leben zu erlangen, irgendwie etwas zu tun, um ins Jenseits anzukommen. Schon die Pharaonen, sie bauten ihre Pyramiden Richtung Westen, denn die Sonne geht in den Osten auf und geht in den Westen unter. Das war ihr Glaube, die große Reise in den Westen und so weiter. Sie glaubten an den Urtraum der Menschheit. Wir möchten ewig leben. Aber das ewige Leben ist nicht nur für Könige und Pharaonen, sondern Jesus brachte für jedermann das ewige Leben. Alle, die an ihn glauben, werden nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und nicht nur der Herr Pharao und der Herr König oder die Majestät oder irgendwie ein paar religiöse Führer, Priester, Hohepriester. Für jedermann kam Jesus. Für alle Menschen, alle Zeiten, alle Schichten, welche Schicht auch immer, auch den primitiven Menschen. Wir denken manchmal, wenn sie nicht demokratisch sind, wenn sie nicht republikanisch sind, wenn sie nicht politisch sind, so wie wir es sind vielleicht, dann sagen sie, das sind Untermenschen. Nein, er kam auch für die Untermenschen, der untersten Kaste, für jede Gruppe, für jede Art, kam der Herr Jesus Christus. Er kam für alle Völker. Für die gesamte Menschheit. Er ist der zweite Adam, der zweite Mensch. Er ist die Neuschöpfung Gottes. Durch ihn begann Gott etwas ganz Neues. Eigentlich eine neue Auflage Gottes war Jesus Christus. So wollte er einen Menschen haben. Und er soll ein Mensch sein, wie Jesus war. Also wenn du richtiger Mensch werden willst, nimm Jesus als Vorbild. Und fang an, so zu leben, wie er gelebt hat. Immer wieder Gott gefragt. Immer wieder mit Gott geredet. Immer wieder Gott gesucht. Immer Gott an erster Stelle in seinem Leben gehabt und er hat sich nicht verbiegen lassen. Das ist das Große an Jesus. Er sagt, kommt her zu mir alle. Und diese Einladung gilt für alle Menschen, aller Zeiten. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben. Nicht, dass ihr nachher ins Bett geht und schlaft. Nein, er sagt, und ich will, und nehmt auf euch meine Last und mein Joch, denn meine Last und mein Joch ist sanft und leicht. Du siehst also, viele Christen denken, wenn ich erlöst bin, muss ich gar nichts mehr machen. Kann ich im Schlaraffenland leben? Nee, so ist es nicht. Wir haben ganz andere Aufgaben. Wir leben mit einem anderen Blickwinkel, mit einer ganz anderen Ausrichtung. Und wir nehmen seine Last und sein Joch und wir arbeiten jetzt für das Reich Gottes. Alle Völker der Erde sind eingeladen. Kommt her zu mir und nehmt mein Heil an. Ihr werdet gerettet werden, wenn ihr mich aufnimmt. Meine Bibel sagt im Johannesevangelium, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Jetzt ruft er alle Menschen, das Heil anzunehmen. Alle sind eingeladen. Wer es haben will, der soll es haben. Und wer es nicht haben will, der soll es bleiben lassen. Das ist so einfach. So einfach. Er zwingt sich niemand auf. Wer nicht will, der hat schon. Gibt es ein Sprichwort. Also er zwingt sich nicht auf. Deshalb das Heil wird uns nicht aufgezwungen. Es geht nicht nur, dass wir das ewige Leben haben. Alle Menschen haben ein ewiges Leben. Bloß die Frage ist, wo? In der Nähe Gottes oder in der Gottesferne? Alle Menschen haben grundsätzlich ewiges Leben. Wir haben eine unsterbliche Seele. Die ist von Gott und die geht wieder zu Gott zurück. Und das ist die Frage, kommt sie bei Gott an oder wird sie weitergeschickt irgendwo in die Wüste, in der Einöde, in der Gottesferne, in der Dunkelheit, in der Finsternis. Aber alle Menschen grundsätzlich haben eine unsterbliche Seele. Es ist nicht so, wie Jehovas Zeugen sagen, dass nur die Gläubigen ewiges Leben haben. Nein, alle, die an Jesus Christus glauben und alle, die an ihn auch nicht glauben, haben ein ewiges Leben. Die müssen nicht glauben, aber die haben nicht die Privilegien, die Segnungen des Reiches Gottes, dass ihnen alles zufällt. Denn trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch solches alles zufallen. Gott liebt alle Menschen und Gott will, dass sie alle zu der Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle Menschen, alle sollen gesegnet werden. Und ich möchte ganz ehrlich sein, ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht. Was ist mit den Menschen, die nicht von Jesus was wussten? Die irgendwo da im Busch, im Dschungel waren oder irgendwo in Nordamerika damals, als Jesus geboren wurde, noch nie was von Jesus gehört haben. Weißt du, in meiner Bibel heißt es, jedes Volk, das Recht tut, das Gott fürchtet, ist ihm angenehm. Jeder Mensch, der Gott fürchtet. Und die meisten Menschen, die ehrlich sind und gut sind und brav sind, die sind gottesfürchtig. Oh, wir möchten uns nicht versündigen gegen die Natur. Ich möchte mich nicht versündigen gegen das und das. Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang. Und die Menschen, die Gott fürchten, wird Gott nach und nach offenbaren. Und sie werden die Wahrheit erkennen. Deshalb, ich mache mir keine Gedanken, was ist mit den Menschen, die noch nie was von Jesus gehört haben. Die werden spätestens nach dem Tod was von Jesus hören. Denn Jesus stieg hinab in das Totenreich und hat den Geistern gepredigt, steht in meiner Bibel. Ein Thema für sich selbst. Denn er ist zu allen Menschen gesandt. Auch zu den Menschen, die vor der Sintflut gelebt haben. Auch die sollen von Jesus was hören, die noch nie was von Jesus gehört haben. Es ist nicht nur, dass der Henoch gerettet wird, sondern alle Menschen, die je gelebt haben, diese 1000 Jahre oder mehr und alt geworden sind, der Methusalem und wie sie alle geheißen haben. Und die Leute nach der Sintflut, die Völker, die sich zerstreut haben in alle Richtungen. Jesus stieg hinab an die untersten Orte der Unterwelt und hat ihnen gepredigt. Deshalb sagt Jesus, ich muss auch noch zu den anderen Schafen gehen. Ich habe noch andere Schafe. Nicht nur hier in Israel, die Juden oder wer es auch immer ist, die Lebenden. Er ist auch zu denen, die schon vorausgegangen sind und nie was von Jesus gehört haben. Und dann heißt es, und wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Jesus kommt in die Unterwelt und muss sich vorstellen, was da passiert. Als der Sieger von Golgatha, er steigt runter und zeigt seine Wunden. Und sie sehen alle, in wem sie alle gestochen haben. Und meine Bibel sagt, und sie werden erkennen, und sie werden ihn anbeten, und sie werden ihn ehren, sobald er seine Wunden zeigt. Jesus wird den Geistern, also den Menschen, den Seelen, nicht dem Teufel und den Dämonen, sondern den verstorbenen Geistern, das sind diese Geister, die im Jenseits sind, er wird seine Wunden zeigen und sie werden ihn anbeten, annehmen. Auch die Juden, die ihn nicht angenommen haben, damals bis heute, die ihn abgelehnt haben, mit dem Kreuz wollen wir nichts zu tun haben, er wird zeigen, ich bin es, liebe Leute. Das hat der Prophet im Alten Testament schon geweissagt. So, Jesus kam für alle Menschen, für alle Völker, für alle Zeiten, für alle Menschen, die je gelebt haben. Die Völker dieser Welt sollen Gott erkennen, Gott loben und preisen und den Namen des Herrn anrufen. Wenn ein Mensch in der untersten Hölle, im untersten Verlies in der Hölle ist und noch J-E-S-U-S buchstabieren kann, kann gerettet werden. Das sagt meine Bibel, das glaube ich von ganzem Herzen. Wer den Namen Gottes, den Namen Jesu anruft, wird gerettet werden. Das war ein Matrose, ein Junge, ist mal in die Welt gegangen, weil zu Hause viel zu fromm war, die Mutter war zu religiös, zu viel gebetet. Er sagt, Mutti, ich will mit dem ganzen Glauben nichts zu tun haben. Geht dann in die Fremde und geht dann zur See. Und du weißt, die Seeleute sind nicht die Heiligsten und die Frömmsten. Und die leben da ihr Leben aus und dieser Junge, ja, er ist auf See und er kam in einen großen Sturm und er musste oben im Korb sitzen und Wache halten und irgendwie ist er ausgerutscht und fiel und dann sagt er nur, Jesus! Und in dem Moment krallt er sich fest am Seil irgendwo und geht nicht über Bord. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet, egal von welcher Situation, egal von was, egal wann, egal wie. Das ist in der Bibel. Die Verheißung ist Ja und Amen. Und zu dem steht Gott. Wer mich anruft, kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Die Ankunft Die Gegenwart, die Existenz Jesu gibt uns neuen Lebensmut, mir auf jeden Fall, seitdem ich das weiß. Er sagt, die Tür ist offen, ich klopfe an, er sucht uns, nicht wir suchen ihn, er sucht uns, er besucht uns, er begegnet uns. Nicht, dass wir Gott suchen würden, die wenigsten Menschen suchen Gott, oder zumindest Jesus, die wenigsten. So, er gibt uns Mut. In Jesaja 35, Vers 3 und folgende Verse, da heißt es, mach die erschlaffenden Hände wieder stark und die wankenden Knie wieder fest. Sagt den verzagten Herzen, habt Mut und fürchtet euch nicht. Seht, hier, also in Jesus, ist euer Gott. Sagt den Menschen. Und deshalb, ich predige voller Freimut und voller Freude, einfach Jesus ist die Hoffnung der Menschheit. Die Hoffnung. Du kannst halt dein Leben eine Stufe höher kommen, dein Leben verbessern. Du kannst ja aus deinem Leben mehr rausholen, als was du gewöhnlich vielleicht rausholen würdest. Du kannst dem Thron Gottes näher kommen, indem du anfängst, Gott zu lieben, ihm zu dienen, wie auch immer, Gutes zu tun, so viel du kannst. Denn nach unserem Leben, unsere Werke folgen uns nach. Alles, was du getan hast, das folgt uns nach als Angeld. Deshalb Weihnachten bringt die Heilsgeschichte ins Rollen. Jesus ist gekommen, es ist alles, da wird alles bereitet. Im Angesicht unserer Feinde deckt er den Tisch. Was heißt das, unsere Feinde? Im Angesicht des Teufels macht Jesus alles fix und fertig. Denn Herodes wohnt 10 Kilometer weiter von Bethlehem. Und dort bereitet Gott das Heil der Welt. Im Stall von Bethlehem. Im Angesicht des Teufels, des Herodes, der mordlustig ist, der über 2000 Knaben dann ein paar Wochen später töten lässt, nachdem die Weisen dort gewesen sind. Dieser Wüterich, im Angesicht unserer Feinde deckt er den Tisch. Im Angesicht des Teufels, ja, die Jesus nicht wollen. Und er ist der Anfang der leiblichen Offenbarung Gottes. Er ist der erste Schritt Gottes auf uns Menschen. Gott kam auf uns zu, auf unsere Ebene. Stell dir mal vor, der wohnt in Berlin. Ja, der wohnt neben mir als Nachbar. Und Gott wohnt sogar in mir, kannst du es vorstellen? Christus in uns, der Heilige Geist in uns, die dritte Person der Gottheit. Wenn der Heilige Geist in mir ist, wenn ich in Sprachen bete, ist der Heilige Geist in mir. Deshalb, wir sollten die ganze Gottheit annehmen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, nicht nur Jesus. Die Gottheit ist viel größer. Aber hier ist der Anfang gemacht, durch Jesus ist der Anfang gemacht worden. Hier und heute gehen wir auf Gott zu, aber damals kam Gott auf uns zu durch seinen Sohn Jesus Christus. Und der Vater liefert den Sohn uns aus. Und er holt uns da ab, wo wir sind, in unserer Situation, in unseren Kämpfen, in unseren Problemen, in unseren Sorgen, in unseren Krankheiten. Deshalb hat Jesus auch so viele Kranken geheilt, denn er wollte den Menschen helfen. Was nützt es, wenn dein Geist gesund ist und dein Körper krank ist? Gott will dir einen gesunden Körper oder einen gesunden Geist geben und eine gesunde Seele geben. Denn dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Deshalb diese Wiederherstellung begann damals mit Jesus. Gott möchte uns begegnen, egal wo wir sind, egal in welcher Lebenslage wir stecken. Er möchte uns persönlich finden. Du da. Verstehst du? Du da. Das gefällt mir. Du da. Gott will uns begegnen, ganz persönlich, uns ganz individuell. Er möchte unser Retter sein, der Friedensbringer, von dem wir hier gesungen haben, der Freund und Tröster, der Beistand. Deshalb, wenn ich von Gott spreche, für mich ist Gott in verschiedenen Masken. Mal Gott Vater, mal Gott Sohn, mal Gott Heiliger Geist. Aber das ist immer wieder toll zu wissen, das ist alles der Herr. Der Herr. Der Herr ruft dich. Der Herr braucht dich. Der Herr führt dich. Wer den Namen des Herrn anruft, deshalb war es im Alten Testament auch so pauschal. Der Herr ist mein Schild. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein König. Der Herr ist mein Leben. Der Herr ist mein Schutz. Und das ist alles in Gott enthalten. Aber Jesus ist der Anfang. Er bringt den Stein ins Rollen. Er kommt uns entgegen als Retter, als Helfer, als Tröster in schweren Stunden. Da, wo du nicht mehr weiter kannst, wo du weinst, wo du schreist, vielleicht vor Schmerz, stöhnst. Er kommt dir entgegen und sagt, Kind, was kann ich für dich tun? Er kommt nicht als der Richter jetzt. Weißt du, im Alten Testament, wir kommen nachher noch zu dem Punkt, werden wir drüber noch sprechen. Aber im Alten Testament war Gott schrecklich. Ich möchte dem Alten Testament Gott nicht begegnen. der war grausam, da ließ er ganze Völker abschlachten, Tiere massenweise opfern, ohne Gnade. An diesem Pass, als Jesus gekreuzigt wurde, und Flavius schreibt in seinem Buch, an diesem Passatag, diesem Jubeltag, da wurden 54.000 Tiere geschlachtet, das Blut floss den Kidrontal hinunter, verstehst? Jesus ist gekommen und hat den ganzen Opferungen und ganzen Zeremonien und dem ganzen Kult ein Ende gemacht, diesen ganzen Blutvergießen, welcher Art auch immer. Mein Gott hat das alles getan. Deshalb, er kommt uns entgegen als Retter, Helfer und Tröster. Was du heute brauchst, all das findest du in Jesus. Alle meine Quellen sind in dir. Und weißt du, jetzt kann ich sagen, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. In Gott sind alle meine Quellen. Gott hat uns nicht dem Schicksal überlassen. Gott hat uns nicht den Launen der Natur überlassen. Gott hat uns auch nicht dem Verderben überlassen und auch nicht dem Teufel. Gott hat uns Jesus geschickt. Jetzt, du kannst Jesus auf deine Arme nehmen. So schwer und so leicht ist Gott. Wie ein Baby. Nimm eine Puppe, nimm ein kleines Kind, ein neugeborenes Kind auf deine Arme und du merkst, das ist Gott. So klein. Seit Weihnachten spüren wir die Gegenwart Gottes hier auf Erden. Jesus ist da, als Mensch, unschuldig. Er bringt uns das Heil Gottes, ist ein Geschenk des Himmels. Hab Mut, fürchte dich nicht, heißt es in der Bibel. Als die Weisen kamen und seinen Stern sahen und so weiter und dann das Kind sahen, da waren sie hoch erfreut und dann öffneten sie ihre Herzen und sie beteten dieses Baby an. Die haben in dieses Baby Gott gesehen. Unwahrscheinlich, weißt, da war keine große Statue von 54 Meter hoch Höhe oder irgendwelche große Figur. Nein, in diesem Baby war Gott und sie fallen nieder. Ich kann mir vorstellen, diese Weisen, sie knien sich hin und sie beten das Kind dort an. Da heißt es, und sie beten das Kind an. Und dann taten sie ihre Schätze, brachen sie ihr Opfer dem Kind. Aber das Kind konnte es nicht gebrauchen. Die Mutter hat es mitgenommen. Das haben sie für die Reise nachher nach Ägypten gebraucht. Nur nebenbei. Und sie folgten dem Stern. Das heißt also, wenn der Himmel mitmacht, der Himmel zeigt schon durch dieses Stern, da ist was Großes passiert. Was dieser Stern auch war und was es auch gewesen ist, das lasse ich dahingestellt. Es gibt so viele Philosophien und Ansichten, ob das jetzt ein Komet war damals oder auf jeden Fall, die Weisen haben es herausgefunden, in Judäa muss ein König geboren sein. Und das wollen wir sehen, das wollen wir erleben. Gott ist selbst hier auf dem Weg und führt dann die Weisen wieder weiter, nachdem sie Jerusalem verlassen haben. Ich sage dir eine große Wahrheit, du wirst schockiert sein vielleicht. Ich werde vielleicht noch ein paar andere Wahrheiten sagen, was dich schockieren wird. Aber als sie Jerusalem verließen, dann sehen sie den Stern wieder. Als sie den religiösen Zirkus dort verließen, diese ganzen Pharisäer und Schriftgelehrten, diese ganzen Geistlichen verließen, dann sahen sie den Stern wieder. Erst wenn wir uns von der Tradition lösen, von dieser Anschauung, Weltanschauung der frommen, religiösen Menschen, dann können wir Gott begegnen. Aber die meisten sind irgendwie falsch programmiert und eingestimmt. Nur so kann man Gott begegnen. Nur hier muss man vor Gott treten. Nein, du kannst Gott überall begegnen. Aber natürlich in der Gemeinde, wo 2 oder 3 sich heute versammeln, da ist er mitten unter ihnen. Aber das mehr dann in den nächsten Tagen. Jesus ist für alle Menschen gekommen, sodass alle ihn erreichen können. Da musst du nicht lang warten. Wenn du heute zum Arzt musst, du musst fast ein Jahr warten, bis du zu einem Spezialisten kommst. Verstehst du? So, das ist Gott gar nicht. Gott sagt, rufe mich an und so blitzschnell, wie du anrufst, noch ehe du anrufst, will er dir helfen und dir eingreifen. Gott selbst zeigt uns den Weg. Der Stern geht auf. Und ich bin erstaunt, wie Gott manchmal die Menschen führt, wie sie zu Jesus kommen. Jeder kommt anders. Der eine durch eine Evangelisation, der andere durch ein Traktat, der andere durch irgendeinen Menschen, der sagt, du, da passiert was, schau das mal an, prüf mal, was es ist. Und während er prüft, kommt er drauf, du, das ist was für mich, nicht für den anderen, für die ich prüfen sollte. Jeder erlebt Gott auf seine Art. Simeon und die Hanna, als sie Jesus begegneten im Tempel, auf Anregung des Heiligen Geistes, kamen sie in den Tempel, just in time, in dem richtigen Augenblick, Kairos, in der Stunde Gottes, wo, da kommen sie zusammen, anderen begegnen Gott im Traum. Ich weiß nicht, wie er dir begegnet ist, aber auf jeden Fall, er begegnet auf mysteriöse Art und Weise. Da predigt der Prediger und dann hörst du irgendetwas, was er gar nicht gepredigt hat. Ich habe schon sowas erlebt, dass es sowas gibt. Da predige ich von irgendetwas, aber du hörst deine eigene Geschichte. So wie die am Pfingsten in ihrer eigenen Muttersprache hören sie die großen Taten Gottes. Bitte, das ist so. Denn Gott möchte, dass allen Menschen geholfen werde. Und Gott will jedem persönlich begegnen. Als Paulus auf dem Weg nach Damaskus war, ist ihm vom Himmel ein Licht erschienen. Und dann, weißt du, auf seinem schlechten Weg, das war kein heiliger Weg, er war nicht ein Betbruder, er war schon fromm, frömmer als alle anderen, aber er war kein Christ. Und dann sagt Jesus, Saul, Saul, warum verfolgst du mir, was habe ich dir getan? Auch dem Saul von Tarsus, einem Wüterich will der Herr begegnen. Halleluja. Und als dann Paulus später zu den Heiden geht, als der Missionar und der Prediger und der Bote und der Evangelist, dann sagt er, nachdem die Juden das abgelehnt haben, und nun wenden wir uns zu den Heiden. Und da heißt es, und die Heiden waren hoch erfreut, dass auch sie in das Reich Gottes eingeladen sind. Und dass sie nicht Proselyten werden müssen oder beschnitten werden müssen oder irgendwie jüdisch werden müssen. Nein, sie dürfen so bleiben, wie sie sind. Als Griechen, als Römer, als Germanen, als Gallier. Die können so bleiben, wie sie sind. Sie dürfen auch ins Reich Gottes kommen. Alle miteinander. Du musst da nicht irgendwie ein Evangelium von irgendjemand annehmen, katholisch oder evangelisch werden. Nein, du darfst zu Gott kommen, da wo du stehst. Und Gott sieht dein Herz. Ich denke nur an die Geschichte von Cornelius in der Bibel, diesen römischen Hauptmann. Er war ein Heide, aber er betete viel und er hat Almosen gegeben, er hat armen Menschen geholfen, wo er nur konnte, als Hauptmann und Soldat. Und der Herr hat sein Herz gesehen. Und dann hat der Herr gesagt, guck mal, du brauchst jetzt eine vernünftige Predigt, hol dir den Petrus. Und der Petrus kommt ins Haus, predigt bei ihm und er bringt die Predigt noch nicht mal zu Ende. Plötzlich fällt der Heilige Geist und sie sprechen alle in Zungen. Und das war das Zeichen, dass Gott gegenwärtig ist, das Sprechen in anderen Zungen. Und dann sagt Petrus, ja, was hindert es mich, dass ich jetzt die Leute taufe? Und er hat noch an dem Abend getauft, Cornelius und sein Haus. Du siehst, der Heilige Geist fällt, während er noch predigt. Das ist eigentlich paradox. Eigentlich müsste er zuerst getauft werden, Buße getan haben und so weiter. Und dann darf er getauft werden oder den Heiligen Geist empfangen. Nein, aber Gott schmeißt alles über den Haufen. Gott geht seine Wege. Er geht nicht Menschenwege. Gottes Wege sind anders. Seit Weihnachten dürfen wir Gott Vater nennen, weil er ist jetzt der Vater vom Herrn Jesus Christus. Er ist sein Vater. Und Jesus ist Mensch geworden und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wir dürfen durch Jesus jetzt Gott Vater nennen. Daddy, Papa, aber lieber Vater. Im Alten Testament steht nicht, sprecht aber lieber Vater. Erst im Neuen Testament. Da steht es einmal vom Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist sagen wir aber lieber Vater. Und durch Jesus sagen wir aber lieber Vater. Gott ist unser Vater geworden. Vater aller Menschen. Durch Jesus ist jeder in Gottes Eigentum geworden, kann Gott persönlich begegnen und mit Gott persönlich reden, hat persönlich Audienz mit Gott, ohne lang anzustellen, zu warten. Auf der Stelle, wo du bist, kannst du mit Gott reden. Wie das technisch funktioniert, weiß ich nicht. Aber es funktioniert. Verstehst du? Du kannst dich einklicken und kannst sofort auf der Stelle mit Gott reden. Verstehst du? Gott hört die Gebete. Wir haben hier in Berlin 280 evangelische Kirchen. Und stell dir mal vor, wenn in jeder Kirche nur der Pastor betet, um 10 Uhr am Sonntag. Gott hört alle Gebete von 280 Pastoren, evangelischen Pastoren in dieser Kirche. Dann kommen noch die Katholischen, dann kommen noch die Freikirchler und so weiter. Wenn die alle beten, Gott hört. Gott hat so sein eigenes System, verstehst du? Sein Computer nimmt alle Gebete auf und registriert sie. Jesus ist unser erstgeborener Bruder, er ist der erste Ding geworden von Gott. Und jetzt, wenn er Gott Vater nennt, du darfst auch ihn Vater nennen. Unser Vater, der du bist im Himmel. Mein Vater. Mein Vater ist auch der Vater vom Herrn Jesus Christus. Und da, wo Jesus der Sohn ist, und dessen Sohn er ist, dessen Vater ist auch unser Vater. Geht es Jesus gut, geht es auch uns gut. Deshalb behandle Jesus sehr gut. Sei ein Freund von Jesus, egal wo du bist. Seit Weihnachten ist unser Schicksal mit Jesus sehr eng verquickt. Deshalb die Leute, wenn die sagen, Weihnachten ist ein heidnisches Fest, von wegen, für mich ist das christlichste Fest aller Feste. Bei Jesus treffe ich den Vater, den wahren Vater aller Menschen. Und da heißt es von Adam einmal über den Stammbaum wie Jesu, als man den runterleiert und runtergeht. Und dann heißt es, und Adam, und der war Gottes. Und Jesus, der war Gottes. Der war Gottes. Jesus brachte uns den Vater in einer vaterlosen Gesellschaft. Und wenn ich so drüber nachdenke, auch damals, nicht nur heute, die meisten Menschen sind vaterlos. Und ich denke, nach dem Krieg und nach den vielen Kriegen, was auch die Leute damals hatten, die haben meistens Väter, Junge verloren. Und es war eine vaterlose Gesellschaft. Wenn ein junger Mann starb, da wurde ja eine ganze Generation ausgerottet, ein ganzes Menschengeschlecht. So, vaterlose Gesellschaft. Und Jesus kam für die Vaterlosen. Auch die Hirten, die draußen saßen im Dunkeln, sie sehen das große Licht, sie hörten eine Stimme vom Himmel, fürchtet euch nicht. In den nächsten Tagen werden wir noch so viel hören in den Lautsprechern im Kaufhaus und überall, oh du Fröhliche und so weiter, Christ, der Retter ist da. Weißt du, viele Kirchen predigen nicht mehr den lebendigen Christus, dafür machen die Engel ihr Geschäft im Kaufhaus, auch wenn die Kassen klingeln und so weiter. Aber da wird geleiert zwar, aber irgendwie im Spiel kommen die Leute auf die Wahrheit. Erst durch Spiel erkennen sie die Wahrheit. Es geht weiter. Fürchtet euch nicht. Euch ist ein Retter geboren. Allen Menschen ist der Messias, der Christus, der Heiland, der Friedensbringer gekommen. Euch, allen Menschen, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht, ist der Messias geboren. Er holt uns ab. Egal wo wir stehen, egal welcher Sprache wir sprechen. Das Schöne dabei ist, Jesus wurde Baby. Baby sprechen alle Sprachen. Die sprechen Chinesisch, die sprechen Arabisch, die sprechen Spanisch, Englisch, Deutsch. Weißt du, nachher was die Muttersprache, das entwickelt sich später, aber zuerst mal dieses Lallen. Die sprechen alle dieselbe Sprache. Da, Babys haben noch keine Sprachverwirrung hinter sich. So, er ist in unserer Sprache geboren, in der Sprache des Herzens, in der Sprache der Liebe. Auch wenn wir uns Menschen oft nicht verstehen, miteinander nicht mehr auskommen, aber Gott versteht uns. Und das ist das Schöne dabei, Gott versteht uns. Und wenn ich auch in Sprachen bete, und ich betone das immer wieder, Sprachengebet ist ein Schlüssel für Gottes Erlebnis. Wenn ich in Sprachen bete und denke, das ist nur Lallen, so Kindersprache, lalalala. Verstehst? Du musst da nicht groß irgendwie ganze Vokabeln, ganze Sätze sprechen. In der Kindersprache. Meine Tochter, die kam, als sie noch ganz klein war, da kam und sie wollte Omnibus sagen, sagt sie Omifuß. Verstehst? Omifuß. Aber wir wussten ganz genau, was sie meint. Und Gott weiß ganz genau, was du meinst. In deinem Gelalle. Deshalb genier dich nicht, eine Kindersprache zu sprechen. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr gar nicht in das Reich der Himmel kommen. Auch dieses Lallen. Und manche warten Jahre, Jahrzehnte, bis sie in anderen Sprachen sprechen. Und ja, ich habe den Heiligen Geist, das glauben viele. Aber die Zungensprache haben sie noch nicht. Du sollst nur anfangen, mal in Sprachen zu sprechen. Mach deinen Mund auf, du musst sprechen. Nicht, dass der Heilige Geist aus dir spricht. Fang an zu lallen. Fang an so zu reden wie hier. Der Herr Jesus, dieser Bambino. In aller Liebe. Er war ein Baby. Und er schrie zum Herrn. Er schrie zur Mutter. Mama, mein Milch. Ja. Jesus war vollkommener Mensch wie du und ich. Sei nicht so religiös und so fromm. Oh ja, das muss ja irgendwie so über mich kommen, dass der Heilige Geist mich vergewaltigt. Der Heilige Geist und der liebe Gott wird uns nicht vergewaltigen. Jesus kam sehr demütig, sehr menschlich auf diese Erde. Und er kam auch zu uns Menschen. Jeder, der jetzt Jesus sieht, sieht Gott. Und in der ganzen Heilsgeschichte sehen wir, wie Gott selbst sich um die Menschen annimmt. Wer selbst den Menschen begegnet. Und Geschwister, Jesus will uns selbst begegnen. Niemand muss dem lieben Gott nachhelfen. Auch nicht der Pastor. Ich muss nicht sagen, komm jetzt, ich bete dir vor. Nein, fang an, selber zu paddeln und selber zu übers Wasser dich zu halten. Versuch selber mal aufrecht zu gehen. Stell dich mal auf deine Füße und ja, steh auf. Bleib nicht, krabbel nicht wie ein Hund durch die Gegend und sei nicht Dackel von jedermann. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Weißt du, was das heißt? Er hat uns den Weg gewiesen zu unserer persönlichen Errettung. Jesus zeigt uns den Weg. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Bis Weihnachten war Gott ein schrecklicher Gott. Habe ich euch vorhin gesagt. Ich hätte Angst gehabt, damals dem Judengott zu begegnen. In aller Liebe. Auch der Heidengott, dem Zeus, dem Jupiter. Och, was glaubst du? Ich wollte denen nicht über den Weg kommen. Ich hätte Angst. Ja, es wäre gefährlich. Man durfte nicht einmal den Berg Sinai berühren. Nicht einmal ein Tier durfte diesen Berg berühren. Und sobald jemand in der Nähe Gottes kam, damals im Alten Testament, der starb, musste sterben. Wer Gott sieht, der muss sterben, heißt es in der Bibel. Da wurde mal die Bundeslade heimtransportiert. Und da ist dieser Osia, ja, der war kein Priester, kein Levit, und die Bundeslade kippt und er will dem lieben Gott nachhelfen, ein bisschen helfen, fällt er tot um. Es war schrecklich. Du darfst dem lieben Gott nicht einmal nachhelfen, ein bisschen ihn stützen, dass er nicht in den Dreck fällt. Das war tödlich und gefährlich. Durch Jesus ist Gott greifbar, menschlich, ganz nahe geworden. Ich darf Jesus berühren. Ich denke nur an diese blutfüßige Frau, als auch als Frau. Darfst du Jesus berühren? Wenn ich nur könnte den Saum seines Kleides berühren, würde ich gesund werden. Du siehst, was für eine Macht von Jesus ausgeht. Keine tödliche Macht, sondern eine heilbringende Macht. Und die Frau wurde gesund. Ja, alle drängen sich, jeder will dich berühren. Ja, aber jemand hat mich besonders berührt, sagt Jesus. Seit Jesus müssen wir keine Angst mehr haben vor Gott, dem Schöpfer des Alls, der das ganze Kosmos regiert. Das ist mein Papa. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Stell dir mal sowas vor. Dieser große Gott, wo alle Himmel nicht fassen können, im Alten Testament natürlich, kann ich hier Gott begreifen? Da muss ich nicht studieren. Gott ist mein Vater und wir sind ihm keine Konkurrenz. Wir sind von ihm abhängig. Wir brauchen ihn. Und du und ich, jetzt bitte halte ich fest, wir setzen die Werke Gottes weiter fort. Wir sind Stellvertreter Jesu Christi jetzt. Er hat uns beauftragt, er sendet uns. Jetzt geht hin an alle Welt und predigt das Evangelium. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, nicht ich, ihr seid es. Verstehst du? Wir setzen Gottes Arbeit fort. Seit Jesus uns begegnet ist, seitdem wir ihn kennengelernt haben, ist nichts mehr Verdammliches und Verderbliches an uns. Auch wenn ich noch so schlecht bin, ist nichts Verderbliches. Auch wenn ich noch so verkehrt bin, es ist nichts Verderbliches an denen, die in Jesus Christus sind. Die sind eine neue Schöpfung. Denk an die Bibel. Gott droht uns nicht mehr. Nein, im Gegenteil. Er belehrt uns, nimmt sich Zeit für uns. Er stärkt uns, er segnet uns, er dient uns und er freut sich, sobald wir zu ihm kommen und sagen, Papa, ich will mit dir was besprechen. Ich will dich mal befragen, darf ich das, darf ich das, darf ich das? Seit Jesus haben alle Götter abgedankt, sind alle Götter nichts, gar nichts, nur noch Idols, also ja Götzen, die sind gar nichts. Alle diese Götter seit Jesus, Gott in Person, das ist was uns begegnet. Und niemand kann uns und darf uns mehr mit der Hölle drohen. Pass auf, du kommst ins Fegefeuer. Du kommst dort und dorthin. Seit Jesus kann ich sagen, rutscht mir im Puckel runter. Mit eurer Hölle, mit eurer Verdammnis, mit euren Verwünschungen, mit euren Verfluchungen. Wer unter in Jesus Christus ist, der ist nicht mehr unter dem Fluch. Egal, wie alt und wie groß und wie stark dieser Fluch war. Ich bin befreit von jedem Zauber, von jedem Voodoo-Zauber, von allen Mächten und Gewalten der Hölle und der Unterwelt. Die ganzen heidnischen Gottheiten, ja, die können mir drohen, so viel sie wollen. Das ist doch lächerlich. Ich denke nur an Bonifatius, als er hier den Deutschen das Evangelium predigte und das Evangelium brachte, dann in Fulda, dann hat er die Donnereiche gefällt Und ich sagte, glaubt doch nicht dem Spuk, dass da euer Donnergott mir was antun wird. Die Eiche gefällt und da ist kein Blitz, nichts passiert. Die Eiche ist umgefallen und ihr Gott ist umgekippt. Lag auf dem Boden, diese Donnereiche. Wir müssen uns von den ganzen Gottheiten uns nicht mehr fürchten. Ach, weißt du, Dämonen, vergiss doch die ganzen Dämonen, die sind alle besiegt, die sind alle liquidiert. Neutralisiert nennt man heutzutage. Verstehst? Erschossen. So wie dieser eine Verbrecher in Straßburg. Er wurde neutralisiert. Und genau das passiert, und genau das passiert durch Jesus Christus. Das sind alle unsere Widersacher, alle unsere Terroristen, alle unsere, die uns zerstören wollen, vernichten wollen, die sind alle neutralisiert. Lob und Dank. Durch Jesus Christus. Und dann, Jesus kommt zu uns und er sagt, fürchtet euch nicht vor diesen ganzen Gottheiten, von diesen ganzen Banditen, Mafioses oder wie sie alle heißen, die uns das Leben schwer machen möchten, von den ganzen Politikern, die uns Lasten auflegen, dass wir stöhnen und sagen, wie lange, o Herr, muss ich mich plagen und quälen? Fürchtet euch nicht, sagten die Engel. Ihr müsst vor Gott keine Angst haben und ihr müsst vor der Welt und vor dem Leben auch keine Angst haben. Fürchtet euch nicht. Seitdem ist Gott nicht mehr der böse Onkel, nicht dieser böse Herr, vor dem wir uns fürchten müssen. Er ist unser liebender Vater. Liebender Vater. Ihr darf mit ihm alles besprechen. So wie der verlorene Sohn nach Hause kam. Papa, ich habe vor dir und dem Himmel gesündigt. Und er wurde wieder eingesetzt. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Du wirst wieder eingesetzt in dem Zustand, in dem Urzustand, in dem wir einmal waren, durch Jesus Christus, vor dem Sündenfall, vor der Erschaffung der Welt, seit der Grundlegung der Welt, seit Jesus ist Gott an unserem Glück interessiert, seit Jesus ist Gott an unserem Wohlergehen interessiert. An deinem Wohlergehen ist niemand interessiert. Nicht dein Nachbar, nicht dein Partner, nicht dein Freund, außer du selbst. Aber du selbst bist machtlos, du kannst dich selbst nicht erlösen, dich selbst nicht befreien. Aber Gott ist an deinem Wohlergehen interessiert, an deinem Glück, an deinem Fortschritt, an deinem Erfolg. Deshalb alle Einschüchterungen und Drohungen, und ich sage euch eins, wenn jemand zu euch kommt und euch mit etwas bedroht, ach, du wirst aus der Gnade fallen, oder du wirst das Heil verlieren, oder du wirst das und das wird mit dir passieren, wenn du nicht das tust, was ich dir sage. Das kommt nicht von Gott. Das sind alles falsche Propheten, falsche Priester. Gott arbeitet nicht mehr mit Drohungen. Und wenn wir fallen, so haben wir einen Fürsprecher bei Gott im Himmel, Jesus Christus. Denn er weiß, was für Probleme wir Menschen haben. Er hat es alles durchgemacht. Er wurde versucht vom Teufel, genauso wie du und ich. Und hat zu kämpfen gehabt mit diesen dunklen Mächten. Alle Einschüchterungen, alle Drohungen kommen nie von Gott. Gott will uns nur ermutigen und er sagt, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Seit Weihnachten ist Gott barmherzig und gnädig und er ist die Güte pur. Gott droht uns weder mit Strafen, noch mit Waffen, noch weist er uns eine Schuld zu. Gott ist ein gnädiger Gott, barmherziger Gott. Gott ist gnädig. Du kannst nicht aus der Gnade fallen. Wenn er dir gnädig ist, dann ist er dir gnädig und er bleibt dir gnädig. Lob und Dank. Und bei ihm hört die Gnade nie auf. Er hat dir so viel vergeben, er hat dir so viel gut gemacht in deinem Leben. Wie soll er mit Jesus und durch den Heiligen Geist nicht alles schenken? Jesus nahm all die Sünden der Menschheit auf sich. Er war das Lamm Gottes. Und deshalb glaube ich von ganzem Herzen, dass er am 24. Dezember geboren ist. Kannst glauben, was du willst, aber mir ist es egal. Denn zu der Zeit sind die Lämmer geboren worden. Vor allem auch das Opferlamm, das im Tempel nachher geopfert wurde. Denn ein Opferlamm von Bethlehem musste geopfert werden von diesen tausenden Lämmer. Das war das Kronopfer. Und Jesus war das Kronopfer Gottes, geboren in Bethlehem. Die Hirten auf Bethlehems Fluren, die warteten, wo und wann die Lämmer geboren werden, denn die Tracht, die Zeit der Trächtigkeit und so weiter ist genau von der langen Tag, also Sonnenwende im Juni und dann Sonnenwende im Winter und so weiter. Das ist die Zeit wo die Schafe ausgetragen werden und die Schafe werden gebunden. Und glaubt doch nicht, dass die Hirten irgendwie woanders gegangen sind oder geschlafen haben. Nein, die wollten wissen, kriegt mein Schaf ein neues Lamm oder nicht? Und die zählten die Lämmer, das ist mein Lamm. Und Jesus wurde als das Lamm Gottes geboren, welches der Welt Sünde trägt. Und dieses Lamm ist würdig zu nehmen, als Auszeichnungen. Das Lamm ist würdig zu nehmen, Lob, Dank, Preis und Anbetung. Das Lamm ist würdig, die Siegel zu öffnen. Und das ist Jesus Christus. Darum müssen wir seit Weihnachten nie mehr Angst haben vor Gott, in welcher Form auch immer. Auch wenn du in der Kirche gehst, manche Leute benehmen sich blöd, wenn sie in der Kirche gehen. Die denken, die gehen in irgendwas Besonderem. Du gehst nicht in was Besonderes. Es war ein Haus wie jedes andere Haus auch. Nur dort wird halt gepredigt. Dort wird gebetet. Und so weiter. Aber dass du besonders heilig sein musst oder besonders würdig sein musst. In der Bibel heißt es, kommt und lass uns sehen. Lass uns sehen und schmecken, wie gut der Herr ist. Und David möchte am liebsten im Hause Gottes Pförtner sein. Das reicht ihm schon vollkommen. Also er muss nichts was Besonderes sein. Aber Angst. Woher kommt unsere Angst vor der ganzen Gottheiten und von dem ganzen Glorie und Wunder und Herrlichkeiten und was weiß ich, was wir so manchmal glauben? Angst, es kommt aus unserem Ego, weil es noch nicht Gott gehört, weil wir Gott noch nicht ausgeliefert sind. Unser Ego ist manchmal nicht erlöst, der alte Mensch ist noch da, der alte Adam und die alte Eva. Weil wir ohne Jesus in manchen Situationen leben. Komm, Herr Jesus, dieses Gebet ist noch, also vielleicht noch gar nicht gesprochen. Wenn Jesus in dir ist, dann hast du nichts mehr zu befürchten. Kein Unheil, dass dich der Blitz trifft oder dass du einen Schlag bekommst oder dass du eine Strafe von Gott bekommst, weil du jetzt unwürdig zum Tisch des Herrn gegangen bist. Weißt du, Gott hat uns die Sünden vergeben. Und wir sollen unsere Sünden bekennen. Und so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Ich muss keinen großen Zirkus machen. Ich muss nur sagen, Jesus, vergib mir alle meine Sünden. Und ich habe die komplette Sündenvergebung. So, du musst keine Angst haben, nichts befürchten. Kein Kummer, keine Not und keine Sorgen haben. Komm vor sein Angesicht mit Frohlocken, heißt es in der Bibel. Das darfst du heute tun. Auch wenn du dich komisch vorkommst. Als der David die Bundeslade nach Hause brachte, den Bund Gottes, ein schönes, wunderbares Bild, dann zieht er sich aus und fängt an, in der Badehose vor dem Herrn zu tanzen. Dann kommt die Michal, guckt vom Fenster runter und sagt, benimmt sich so der ein König, wie ein Straßenjunge, Straßensänger. Und David sagt, ich möchte noch blöder mich benehmen. Einfach, ich freue mich. Gott ist zu mir gekommen. Ich schließe mit Gott einen Bund. Die Bundeslade kommt nach Hause. Preist dem Herrn. Und er tanzt. Und wir singen auch manchmal, ich möchte tanzen wie David. Ich möchte singen wie David. Ich möchte beten wie David. Tut auch viele, man ist noch ganz weit weg von dem, wie David gebetet hat. Da vor dem Herrn getanzt, Purzelbäume geschlagen. Ich habe mal jemand erlebt, der kam unter der Salbung des Heiligen Geistes in eine Zeltmission, wo wir uns abgesprochen haben, wir wollen nicht, ja, den Deutschen, weißt du, Deutscher sein, wir wollen nicht also irgendwie super fromm ausfallen oder komisch uns benehmen. Aber da kommt einer, bekehrt sich, der war besoffen, der kam besoffen in den Gottesdienst, bekehrt sich und dann, oh, wir haben Sägespäne vorne gehabt, weil der Boden nass war und dann See, plötzlich fängt dann Purzelbäume zu schlagen, aber das war kein natürlich, das war ein Mann mit 45 Jahre alt, der schlägt Purzelbäume, Halleluja, Lob und Dank. Und er ist von dem Moment, als er sein Herz dem Herrn Jesus gegeben hat und der Heilige Geist ihn erfüllt hat, ist er frei geworden auch vom Alkohol, wurde nachher Prediger sogar. Der macht Purzelbäume. Ich habe sowas noch nie erlebt. In einer Evangelisationsversammlung. Zuerst habe ich gedacht, ich spinne. Aber hier verstehe ich, was David gemacht hat. Er ist so voller Freude gewesen, dass die Freude am Herrn ihn so übernommen hat, dass er Purzelbäume geschlagen hat, sich in der Luft umgedreht hat. So war das. Hast du schon sowas mal gesehen in einer Versammlung im Gottesdienst? Da singt man nicht, großer Gott, wir loben dich. Nein. Wo der Geist des Herrn ist, das ist eine totale Freiheit. Preis dem Herrn. So, Psalm 23, das dichtet der David hier nachher. Der Herr ist mein Hirte. Ich fürchte kein Unglück. Du siehst, der Herr ist mein Hirte. Jesus bringt uns in richtiger Befreiung, Erlösung. Er bringt uns Mut, Kraft und Zuversicht. Alle meine Quellen sind in dir. Halleluja. Wenn du das einmal erlebst, du plötzlich erschließt der Heilige Geist die großen Dinge. Sie fallen nieder und sie beten ihn an, diese Weisen aus dem fernen Osten. Stell dir vor, ich bin mit Gott per Du. Halleluja. Stell dir vor, ich darf Du mit Gott, zu Gott sagen, nicht Majestät, Exzellenz oder Du Höchster. Ich darf Du sagen. Seit Jesus. Du, er ist mein Freund, mein Kumpel, mein Partner, mein Lebenspartner, mein Geschäftspartner, mein Glaubenspartner. Er ist alles, was ich brauche. Ich darf Du sagen, der Herr ist mein Hirte. Was er deins ist, weiß ich nicht, aber was es für mich ist, der Herr ist mein Hirte. Stell dir vor, ich brauche keine Priester. Die Oma, die kann mit dem lieben Gott sprechen, ohne irgendwelchen Advokaten oder Fürsprecher oder Priester. Ich kann mit Gott sprechen, wann und wie und wo ich will, seit Jesus da gewesen ist. Jesus kam und die Engel sagten, fürchtet euch nicht. Ihr müsst vor Gott keine Angst mehr haben. Ihr müsst euch nicht mehr vor dem Tod fürchten, denn das ist das Schrecklichste, was ein Mensch erleben kann, das Sterben. Aber ihr müsst vor gar nichts mehr fürchten. Im Alten Testament schreibt noch der Prophet in Todesangst, als er sich in den Thron Gottes versetzt fühlt, wehe mir, Jesaja 6, Vers 5, wehe mir, ich vergehe, wehe mir, ich bin unreiner Lippen, wehe mir. Doch Jesus hat dem Tod die Macht gegeben, in dem Moment, wo du an Gott glaubst und sagst, aber lieber Vater, versündigst dich nicht mehr. Mit dem Tod bin ich bei Gott. Wir haben in Frankfurt-Oder mal eingeladen, beim Peter ist es wahrscheinlich passiert, glaube ich, der hat es erzählt, der hat in Frankfurt-Oder da eingeladen, Leute, komm zu Gott, dann gibt es so einen Zettel, komm zu Gott, lade dich ein, und da schreit plötzlich eine Frau auf der Straße, nein, nein, ich will noch nicht sterben. Komm zu Gott. Verstehst du, aber so sind die Menschen, die denken immer, wenn ich zu Gott komme, muss ich sterben. Nein, da fängt mein Leben erst richtig an, liebe Leute. So, auch während der Jesu Erdentage sagte Jesus immer wieder, wenn etwas Außergewöhnliches geschah, und wenn, das gilt auch dir heute, wenn du etwas Außergewöhnliches mal erlebst, fürchte dich nicht. Sei nicht entsetzt. Sei nicht schockiert. Deine Erlösung ist nicht mehr etwas Schreckliches, auch wenn es schrecklich aussieht, auch wenn es weh tut, auch wenn du Angst hast und dir graut und dich fürchtest und dich erschaudert, fürchte dich nicht. Ich arbeite jetzt an dir. Weißt du, der Herr operiert an uns. Der Herr entfernt uns. Der Herr beschneidet uns. Der Herr verändert die Dinge in uns, in unserem Leben. Der Herr massiert uns. Und der Herr sagt, fürchte dich nicht. Das ist nur zu deinem Besten. Zu deinem Heil. Nicht zu deinem Unheil. Der Mensch, der in Jesus ist, fürchtet sich nicht mehr vor der Ewigkeit, vor der Heiligkeit Gottes. Er ist allezeit bereit. Er hat keine Angst. Was kommt jetzt? Weißt du, wir hören manchmal so von Verschwörung, von irgendwelchen Dingen in der Politik. Bald geht die Welt unter. Die rüsten immer auf und auf und ab. Und irgendwo die Waffen, die man produziert, die setzt man auch ein. Nur nebenbei. Und es macht dir grauen. Aber du weißt, mein Leben ist in Gottes Hand. Mein Leben ist in Gottes Hand. Und selbst bevor die Welt untergeht, Gott wird die Seinen wegschnappen. Und Gott wird nicht zulassen, dass du dein Grab bei den Ungerechten findest. So, fürchte dich nicht. Gott hat durch Jesus die Kluft zwischen uns Menschen und sich selbst überwunden. Gott selbst. Durch Jesus Christus. Den ganzen unendlichen Abgrund, diesen tiefen Abgrund hat er überwunden. Gottes Liebe ist so überwältigend, so groß, dass es uns Menschen zunächst einmal die Sprache verschlägt. Herr, oh ja, wie groß bist du. Im Alten Testament konnte niemand Gott sehen, ohne zu sterben. Und das war die alte Vorstellung auch in allen anderen Religionen. Wenn du Gott siehst, wirst du sterben. Wenn du mit dem Feuer in Berührung kommst, dann muss es nur ein fremdes Feuer nehmen statt, dass du das Feuer durch die Sonne entzündest, wenn du schon Streichholz nimmst, und so nebenbei, weil das so lange dauert. Und das waren, was die Söhne Aarons gemacht haben, dort im Tempel fremdes Feuer gebracht, Feuer, das nicht der liebe Gott entzündet hat. Die sind tot umgefallen. Deshalb musste der Priester, der hohe Priester, wenn er ins Heiligtum ging, einmal im Jahr, da musste mit dem Strick angebunden werden, falls er was falsch macht, was er falsch, sogar bis in den Tagen Jesu, wenn er ins Allerheiligste war, wurde mit dem Strick angebunden, falls da was passiert, dass man dann noch rauskommt, sonst muss man bis zum nächsten Jahr warten. Komisch, nicht wahr? Ich danke Gott, dass der ganze fromme Zirkus aufgehört hat, dass wir keine menschliche Lösung mehr brauchen, einen langen Strick, der mich dann herausholt aus dem Allerheiligsten, nur weil ich nicht aufgepasst habe. Und du siehst, das ist Gott durch Jesus Christus. Und das Schöne dabei ist, egal wo Jesus geboren ist, im Stall natürlich, wir glauben, dass er im Stall war, aber ich glaube, das war eine Grotte irgendwo in der Herberge unterwegs, also zwischen Jerusalem und Bethlehem. Es war kein Raum in irgendeiner Herberge, so irgendwo eine Gruft im Stall. Weißt du, im Stall ist nicht perfekt, im Stall ist nicht alles aufgeräumt, im Stall ist nicht alles in Ordnung. Auch wenn es Schafstall ist, weißt du, da ist nicht alles perfekt. Jesus ist in einer unperfekten Welt gekommen und hat sich nicht geniert, in einem Chaos zur Welt zu kommen. Die Mutter Maria hat bestimmt ein bisschen Heu weggetan und ihn in eine Krippe gelegt. So erzählt uns die Bibel. Du musst nicht mehr Angst haben vor Gott. Und das ist, was mir so viel Freude macht. Ich muss mich nicht fürchten. Und ich muss nicht besondere Ehrfurcht erweisen. Ich kann meine Hände ausstrecken und kann ihm in die Arme springen, kann ihm auf den Schoß springen, dem lieben Gott. Das kannst du gar nicht vorstellen. Aber das ist dieses Heimelige, dieses Heimische, dieses ja Väterliche. Moses, als er Gott begegnete, noch im Alten Testament, obwohl der wirklich so heilig war, schon mit 80 Jahren, in 2. Mose 3, Vers 6, als er Gott begegnet, dann sagt der Herr bei diesem brennenden Busch, tritt nicht näher, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf dem heiligen Land. Ich kann auch in Schuhen predigen. Ich muss meine Schuhe nicht ausziehen. Weil viele dann machen ja, wenn sie im Gottesdienst sind, ich habe Koreaner in Heilbronn im Gottesdienst gehabt, die haben die Schuhe ausgezogen immer, wenn sie vorne standen, wenn sie beteten, immer Schuhe ausziehen. Andere haben Kopftuch aufgesetzt, andere haben einen Hut sich aufgesetzt, manche Schwestern und so weiter. Weißt du, ich muss mich nicht irgendwie noch anziehen und dressieren und mich komisch benehmen. Ich darf zu Gott reden, so wie mein Schnabel gewachsen ist. Halleluja! Ich kann in Deutsch mit Gott sprechen, kann in Sprachen mit ihm sprechen, wie auch immer. Und Moses packt das große Zittern, als er Gott begegnet, denn er fürchtet sich, wenn ich Gott schaue, dann werde ich sterben. Aber heutzutage ist Gottes Wunsch, dass wir ihn sehen. Sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Seit Jesus, seit Golgatha, seit Pfingsten ist Gott zugänglich. In Bethlehem dürfen wir jetzt Gott anschauen. Wir haben hier eine schöne Krippe. Kommt, könnt nach vorne kommen. Da ist unser Herr Jesus. Den muss man reinkleben, weil er rausgefallen ist. Aber du kannst Gott anschauen in der Krippe. Ja, das ist dein Heiland. Du darfst ihn berühren. Du kannst süßer Jesus sagen. Das ist komisch für uns Deutsche. Wir können nicht sagen, Jesus, du bist süßer als Zucker in der Dose. Aber die Engländer können das sagen. Die können ihre Seele ausdrücken. Du kannst in der Gegenwart Gottes deine Seele ausdrücken. Er kam für alle Menschen. Da braucht man keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen, gleich einen Feuerlöscher mitbringen, wenn was passiert. Nein, der Herr ist da. Gott will uns begegnen. Gott selbst ist Mensch geworden. In Markus Kapitel 4, Vers 41, er stillt den Sturm. Da stehen die Leute und sagen, wer ist das, dem Wind und Wetter gehorchen? Dieser Jesus ist uns nahe gekommen, dieser Allmächtige. Die Jünger waren verschreckt, wer ist das? Ah, wer ist das? Sie waren eben noch in Todesangst und fürchteten sich, in ihrem Boot unterzugehen. Wer ist das, dem Wind und Wetter gehorchen? Jesus ist plötzlich ihnen unheimlich geworden, als sie sahen, wer den Wind stillte und die Stürme beruhigte. Wer ist das, dem Wind und Wetter oder das Meer gehorsam sind? Jesus war Gott selbst, das sogar die Naturgewalten bändigen konnte. Und dieser Jesus hat uns Gott nahegebracht. Und er sagt, wenn du könntest glauben, pass auf, mein Lieber, wenn du könntest glauben, du könntest zu dem Berg sprechen, heb dich weg und es wird sich ins Meer versenken. Du hast die gleiche Macht, die gleiche Autorität, wenn du könntest glauben. Ja, die große Frage, kann ich das glauben? Seit Jesus ist Gott nicht mehr mein Feind, der mich bekämpft, der gegen mich steht, der mich vernichten will. Pass auf, ihr kommt alle in die Hölle. Oder was weiß ich wo. Wenn du Jesus siehst, lebst du auf, du stirbst nicht mehr. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe, zu Martha. Wir Menschen haben Angst vor dem Unbekannten, das ist wahr. Was kommt nach dem Tod? Mich interessiert nicht, was nach dem Tod kommt. Ich weiß, was nach dem Tod kommt. Ich werde Jesus begegnen. Meinen Heilern. Ich werde kein Fremdling dort sein. Und ich werde mich nicht fürchten, denn der Tod kann mich nicht bedrohen. Der Tod kann mir nicht Angst einjagen, denn ich weiß, Jesus hat dem Tod die Macht genommen, der Schlange den Kopf zertreten. Gott ist dir keine Bedrohung mehr, auch der Tod nicht. Auch das, was Gott geschaffen hat, die ganzen Naturkräfte, die ganzen Probleme, was Gott in meinem Leben zulässt und zugelassen hat. Ich muss mich vor diesen Dingen nicht mehr fürchten. Ach, weißt du, manche Leute, wenn es dir schlecht geht und du wirklich unten durch musst manchmal, und manchmal müssen wir unten durch, den untersten Weg gehen, verstehst du? Und dann sagen die Leute, was muss der verbrochen haben, dass der liebe Gott ihn so straft und züchtigt? Da reden sie blöd und dumm, grün und blau. Was hat der verbrochen? Weißt du, du musst ihn nicht mehr fürchten. Du zeigst den Menschen, tu, ich lebe weiter, ich gehe nicht unter, auch wenn ich unten durchgehen muss. Auch wenn ich über Bord geworfen werde wie Jona, ich komme dort wieder raus, wo der liebe Gott mich haben möchte, dass ich rauskomme. Wahrer Glaube, der staunt einfach. Der staunt nur, wer ist das? Psalm 104. Mein Gott, du bist sehr groß. Licht ist dein Kleid. Du bereitest den Himmel aus wie ein Zelt über mein Leben. Du hast die Erde gegründet. Wir sind deine Werke, oder wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast alle sehr weise geordnet und die Erde ist voller deiner Güte. Das ist mein Gott, durch Jesus Christus. Ein menschlicher Gott, ein natürlicher Gott, ein praktischer Gott, ein greifbarer Gott. Halleluja. So wie du nachts in den Himmel schaust und dann die Schwärze siehst und dann siehst diese verschiedenen Lichtpunkte, das sind Löcher im Himmel, hat man früher geglaubt. Ja, da siehst du die Verheißungen Gottes, seine Sterne sind Leuchtspuren des Allmächtigen. Ich bin immer von der Größe Gottes überwältigt. Hier in Berlin sieht man nicht die Sterne. Du musst mal richtig in den Wald gehen, in der Dunkelheit, wo keine Lichter sind. Da siehst du den Sternenhimmel. Und dort kannst du wie Abraham die Sterne zählen und die Segnung Gottes nehmen und sagen, das ist eine Verheißung. Die Beduinen, die sagen immer wieder, wenn du in der Wüste gehst, dann wenn du dort und dort hinkommst, nimm den Stern. Und wenn du den Stern hast und dort und dort hinkommst, dann nimm den Stern wieder. Verstehst du? Und so können wir von Verheißung zu Verheißung gehen. Und Jesus ist dieser Morgenstern Gottes, dieser Abendstern, diese Venus, das ist bei uns hier. Gott gab uns seinen Sohn. Das macht mich so dankbar und so demütig. Mir geht es wie dem alten Simeon. Jedes Mal, wenn ich Kinder segne, ist für mich so ein Erlebnis. Herr, du bist auch mal so gesegnet worden. Und nun lässt du deinen Diener heimgehen, denn meine Augen haben meinen Heiland gesehen. Gott darfst du in die Arme halten. Du darfst dich an Gott festhalten. Simeon war überwältigt. Viele Menschen sind vergiftet und haben Höllen- und Heidenangst vor Gott. Das ist, weil sie irgendwo vielleicht Fehler gemacht haben, weil sie vielleicht nicht treu waren. Oder du hast der Stimme des Heiligen Geistes nicht gehorcht. Dann kommt gleich der Teufel. Oh, pass auf, du hast die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen. Nein, das kannst du gar nicht, selbst wenn du willst. Aber weißt du, in der Bibel heißt, dämpf nicht den Heiligen Geist. Und manchmal dämpf ich. Dämpfst du manchmal den Heiligen Geist? Und das ist normal, weil du ängstlich bist, weil du verzagt bist, weil du manchmal mutlos bist, weil du manchmal keine Kraft hast oder weil du falsch gelehrt worden bist oder Fehler gemacht hast irgendwo. Lass dich nicht Angst einjagen. Gott ist kein mieser Aufpasser für mich mehr. Oder Ankläger, der noch lauert. Verstehst du? Der vorbeigeht und gleich aufschreibt. Ach, guck mal, der parkt schon wieder falsch. Verstehst? Oder macht wieder einen Fehler. Gott lauert nicht auf deine Fehler. Er sucht nicht deine Fehler. Der sagt nur, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Mach nicht mal die gleiche Dummheit. Und wenn du diese Dummheit machst, ich will dir vergeben. Denn Fehler dürfen wir machen. Wir dürfen nicht sündigen, gegen Gott rebellieren. Aber Fehler dürfen wir mannigfaltig machen. Was wäre der Mensch ohne Fehler? Du lernst am allermeisten aus deinen Fehlern, in aller Liebe. Jesaja 43, Vers 1, ein gutes Wort. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Ist das nicht toll? Du bist mein. Du bist und bleibst Kind Gottes, Bruder, Schwester. Auch wenn du in Dreck gefallen bist. Wie oft sind meine Kinder nach Hause gegangen, die haben in eine Pfütze gespielt, die haben sich mit Dreck beworfen und ach, die sahen furchtbar aus. Die kamen nach Hause wie Mohren. Verstehst du? Dreckig, schmutzig. Wo wart ihr denn wieder? Ja, wir haben richtig gespielt, verstehst du? Und kamen nach Hause. Aber die sind immer noch meine Kinder geblieben. Auch wenn sie dreckig nach Hause kamen. Die sind dann in die Badewanne gesteckt worden, abgeduscht, wieder gereinigt, dann war wieder alles okay. Und dann gibt es gute Waschmittel und die waschen allen Dreck raus. Auch wenn du Schornsteinfeger gespielt hast. Am Auferstehungsmorgen, als der Herr in Matthäus 28, Vers 5 den Frauen begegnet, sagt der Engel, fürchtet euch nicht. Weißt du, überall, wenn etwas Übernatürliches passiert, hab keine Angst. Denkt nicht, das ist was Besonderes, was Sonderliches, etwas Furchtbares oder etwas, ja, Schreckliches. Nein, wenn Dinge in deinem Leben passieren, die sind ganz normal, das ist das ganze Leben so. Und Jesus, am Anfang des Lebens Jesus steht, fürchte dich nicht. Und am Ende seines Lebens steht ebenfalls, als bevor er in den Himmel geht, fürchtet euch nicht. Und das begleitet sein ganzes Leben. Jesus kann uns die Ängste nehmen, die Furcht. Und hier in Offenbarung Kapitel 15, Jesus kam für alle Menschen, ist mein Thema. Da wird Gott gepriesen, alle Völker, Deutsche, und Deutsche bestehen aus einer ganzen Menge Völker. Das sind die Schwaben, das sind die Berliner, das sind die Bayern, das sind die Hessen, das sind die, was weiß ich. Ein richtig buntes Volk ist Deutschland, zusammengewürfelt zu so vielen Nationen. Dann kommen die Gallier, da kommen die Franken, dann kommen, ach, was weiß ich, all diese Völker. Alle Völker kommen und beten dich an. Also in der Ewigkeit wird es Völker geben. Auch wenn der Teufel jetzt so ein Mischmasch wie damals bei der Geburt Jesu die Völker so durcheinander mischen wollte, damit Jesus nicht kommen kann, damit die Völker nicht Gott preisen können. Der Teufel versucht mit aller Macht alle Völker so zu vermischen, dass wir Deutsche plötzlich Türken werden, Araber werden, Chinesen werden oder was weiß ich alles. Weißt du, Gott kennt, wer zu welcher Nation gehört. Und Gott weiß, wie viel DNA und Gene du von dem und dem hast und zu welchem Volk du gehörst. Denn in meiner Bibel heißt es von Volk Israel. Und aus jedem Volk waren 12.000, diese 144.000, aus jedem Stamm. Gott weiß, wer zu welchem Stamm gehört. Heute weiß man das nicht mehr. Kein Mensch kann es genau wissen. Aber Gott weiß es. Gott weiß es. Und deshalb alle Völker kommen und beten dich an. Denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Vers 4. Offenbarung 15. Alle Völker kommen und beten dich an. Durch Jesus Christus haben alle Völker zu Gott Zugang. In keinem anderen Namen ist Heil und ist kein anderer Name den Menschen gegeben, wo sie selig werden können, als der Name Jesus. Durch Jesus wird die Menschheit zu einer großen Familie und jeder weiß, zu welchem Stall er gehört. Das ist das Schöne. In den Sommerferien habe ich in Litauen damals immer Kuhhirte gespielt. Das hat mir so gefallen. Draußen entweder Kühe weiden, mit den Hirten natürlich, mit den Erwachsenen oder auch Gänse hüten. Das ist auch ganz was Tolles, Gänse. Du glaubst gar nicht, was Gänse für weiße, kluge Tiere sind. Gänse. Die sind sehr raffiniert. Und dann haben wir die ins Dorf reingetrieben. Und das Erstaunliche ist, sobald die im Dorf waren, jede Kuh wusste, zu welchem Stall sie laufen muss. Und die Gänse, im Gänsemarsch gingen sie dann mit jedem Wurf, so wie sie geboren sind. Draußen waren sie alle durcheinander, alles verwildert, verstehst du? Die Gänse haben ihn selber geweidet. Aber sobald es nach Hause ging, hat jede Gans zu den anderen Gans genau gewusst, ich gehöre dazu. Und sie gingen zu ihren Stellen nach Hause. Sie wussten es. Und genauso wird es sein, wenn wir vor Gott eines Tages treten. Kommt und betet ihn an, ihr Völker. Jeder wird plötzlich wissen, ich gehöre dort und dort. Das ist mein Zuhause. Und es hat sich so schnell kristallisiert, so 6, 7, 8 Gänse, die haben sich sofort hin in der Reihe gestellt und sie gingen in Gänsemarsch nach Hause. Keiner hat ihnen gesagt, du gehörst in dem Stall und in jenem Stall, zu dem Bauer und zu jenem Bauer. Aber die haben alle gewusst. Und ich sage dir eines, bei Gott weiß jeder, wo er dann genau hingehört und wo seine Familie ist, sein Zuhause ist, wo er ausgebrütet worden ist. Verstehst? Hier wissen viele nicht, wo sie hingehören, welcher Gemeinde oder zu welcher Gruppe. Da spielen sie alle verrückt. Und das ist auch gut so. Seit neuestem gibt es hier in Deutschland Regeln und so weiter, dass man sogar Atheisten zur Bibelarbeit einsetzen soll. Atheisten, nicht gläubige Menschen. Warum? Gleichberechtigung. Das will der Teufel. Alle gleich machen. Diese Gleichmacherei. Aber Gott gibt uns persönliche Züge. Gott weiß, wo wir hingehören, was richtig ist. Und du, weißt du, der Teufel möchte uns alles zu einem Brei machen. Das ist seine Taktik, weil er weiß, der Herr wird kommen und er wird alle Völker, jedes Volk, die singen Chinesisch, die singen in Brasilianisch, in ihrer Ursprache, nicht in Portugiesisch von den Besatzern, nein, diese einzelnen Völker werden in ihrer Sprache Gott loben und preisen. Für mich ist es so, wenn Olympiade eröffnet wird, das ist für mich so großes Fest, da stehe ich manchmal und denke, guck mal, die kommen mit der Fahne und die kommen mit der Fahne und die kommen mit der Fahne, verstehst du? Jedes Volk kommt mit ihrer Fahne, mit ihren Spielern und ziehen ein ins Stadion. Und so wird es auch sein, wenn wir als Erlöste heimkommen, aus all den Völkern, all den Nationen, wenn der Herr die Seinen ruft, da wird jeder wissen, tu, ich gehöre dazu. Ich gehöre dazu, auch wenn ich noch nie dazugehört habe. Auch wenn die mich nicht angenommen haben, ich gehöre plötzlich dazu. Ich gehe in den Gänsemarsch. Ja, Jesus wird die Menschheit zu einer großen Gemeinde, zu einem großen Volk machen. Unser Gott ist unsere Rettung. Psalm 68, Vers 21. Jesus kam in diese Welt, um uns jenseits nahe zu bringen und uns ins Jenseits zu bringen, nicht zu befördern, sondern uns den Weg zu ebnen, dass wir den Weg ins Jenseits finden. Alle fragten sich und staunten von Anfang an, was ist das für ein Mensch? Matthäus 8, Vers 28. Dem Wind und Wellen gehorchen. Was ist das für ein Mensch, der mein Leben erhält, mein Leben erleuchtet, mein Leben heilt? Was ist das für ein Mensch, an dem sich die Geister scheiden? Und sobald du Jesus in dir hast, auch an dir, Bruder, Schwester, scheiden sich die Geister. Auch an dir. Plötzlich wunderst du dich, du, warum rufen die mich nicht mehr an? Warum schreiben sie mir nicht mehr? Warum laden sie mich nicht zum Kaffee ein? Warum schenken sie mir nichts mehr? Verstehst du? Du wunderst dich. Du hast einen anderen Geist. Du hast Jesus in dir. Jesus leuchtet aus dir heraus. Zu allen Völkern, zu allen Menschen, die können nicht verkraften. Der Teufel kann es nicht verkraften, dass Jesus in deinem Leben ist. Dass du an Jesus glaubst. Die denken, du bist nicht normal. Das ist ein Knacks. Die Nerven spielen bei dir verrückt. Am Kreuz bringt Jesus die Erfüllung von Jesaja 53. Das Sühneopfer. Und da heißt es ein schönes Wort, nur drei Worte, für die vielen. Er bringt das Opfer für die vielen, als Einzelner, ein Opfer für die vielen. Jesaja 53, für alle, nicht nur für die Juden, für alle Heidenvölker. Von Alaska bis Vladivostok, von, was weiß ich, von oben, im hohen Norden aus Sibirien, bis runter, bis zum Feuerland. Für die ganzen Völker, die dort sind, auch die ausgerotteten Völker, bringt er das Heil für die vielen. Für die vielen. Jesus sagt, beim Abendmahl und sagt auch nicht, das ist nur für besonders Fromme. Ich weiß, die Evangelikale sagen oftmals nur, wenn du getauft bist, wenn du bei uns Mitglied bist, darfst du bei uns das Abendmahl nehmen. Steht nicht in der Bibel. Jesus sagt, beim Abendmahl austeilen und trinket alle daraus. Alle. Das Evangelium ist für alle. Auch der Judas durfte aus dem Kelch trinken. Sogar er war der Erste, der mit dem Heiland den Bissen in die Schüssel tauchte. Auch der Judas. Weißt du, du hast kein Recht zu prüfen, der ist berechtigt und der ist nicht berechtigt. Und das ist, du siehst, was der Heiland macht. Er macht uns gleich. Wir sind alles Brüder und Schwestern. Das ist mein Blut des neuen Bundes, für viele vergossen zur Vergebung der Sünden, Matthäus 26. Kannst du nachlesen? Jesu Mission war eine universelle Sache. Er sendet seine Jünger, nicht nur geht bis nach Judäa, geht nach Galiläa, oder geht nur bis an die Küste vom Mittelmeer. Nein, er sagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium für alle Völker und macht alle Völker zu Jüngern. Jesus hat den Vorhang im Tempel zerrissen, diese Scheidewand niedergerissen und niedergewalzt und sagt, jetzt gibt es keine Trennung. Wer zu mir kommt, kommt zu Gott, der kommt ins Reich Gottes. Jesus, er kam in einem Augenblick, und ich sage noch etwas Schönes, Jesus kam nicht irgendwo in Südafrika zur Welt oder hier in Dänemark oder sonst irgendwo, wo Fuchs und Hase gute Nacht sagt. Jesus kam in der Welt zur Welt in Palästina. Weißt du, was Palästina ist? Das ist die Drehscheibe der Kontinente. Da sind die Wege der Afrikaner, die da durchgehen, und die Asiaten und die Europäer. Und er kam, und Kanaan liegt in Asien. Von dort kommt, ja, 2/3 der Weltbevölkerung. Von dort kamen die Religionen. Dort war auch, ja, die Wiege der Menschheit. Er kam hier in Palästina zur Welt, wo sich Menschen begegnen einander, wo Menschen sich berühren, wo sie keine Angst haben, wo die Erben der aller großen Kulturen zusammenspielen, wo die verschiedenen Sprachen zu Hause sind. Er kam und hat etwas ganz Neues gestiftet, eine ganz neue Menschheit. Ganz neue Menschheit. Er kam in Palästina zur Welt, für alle erreichbar, für niemand zu weit, für niemand zu unmöglich. Ja, da kann ich nicht hinkommen. Da brauchst du kein Schiff, wenn du von Europa kommst. Ich habe jemanden in der Gemeinde gehabt in Heilbronn, der ist mit dem Auto von Heilbronn bis nach Israel gefahren. Kannst du sogar mit dem Auto fahren. Nur musst einmal über Bosporus und dann bist du dort, über die Türkei. Damals ging das noch, heute geht's nicht mehr. Aber das war für den ein Erlebnis. Mit dem Auto den Weg bis nach Jerusalem. Johannes Kapitel 10, Vers 10, damit sie alle leben und volles Genüge haben. Jesus kam dort in der Drehscheibe der Kontinente als Erlöser, als ein Geschenk für die ganze Welt. Er kam in sein Eigentum. Und jetzt kommen ein paar Fromme. Er kam zu den Juden und die Juden haben ihn nicht angenommen. Das ist nicht wahr. Er kam zu der Menschheit. Die Menschheit ist sein Eigentum. Wir sind seiner Hände Werk. Wir sind geschaffen. Offenbarung 12, Vers 5. Und alle Völker wird er weiden. Er wird alle Völker weiden. Und er sagt, ich habe noch andere Menschen, nicht nur ihr Judäa oder ihr Galiläa, ihr fernen Völker, ihr nahen Völker. Ihr dürft alle zu mir kommen, sagt er. Die fernen und die nahen. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Dass alle Welt zu ihm kommt und alle Welt an ihn glaubt und alle Welt ihn annimmt. Und das wird passieren. Wir haben so ein schönes Lied gesungen. Alle Knie werden sich beugen, alle Zungen werden bekennen. Er ist Herr. Glaub mal, es kommt der Tag X, wo alle Moslems sagen werden, er ist Herr. Wo alle Juden sagen werden, er ist Herr. Wo alle Deutsche, alle Atheisten, alle Materialisten, die Jesus abgelehnt haben, die werden sagen, er ist Herr. Warte ab, der Tag X wird kommen. Und der Heilige Geist, von dem heißt es auch, er wird ausgegossen werden über alles Fleisch. Nicht nur über ein paar super Fromme, über alles Fleisch. Und mit Jesus beginnt eine neue Zeit, die Zeit des Heils für die ganze Menschheit. Herr bringt diese Gnadenzeit für alle Völker. Und Offenbarung Kapitel 7, Vers 9, wir müssen nicht nur das Evangelium lesen. Weißt du, wenn du die Wahrheit kennenlernen möchtest, du musst die Offenbarung lesen. Die Offenbarung ist die Vollendung, der Abschluss der Dinge. Und dort in den Evangelien liest du, was Jesus getan hat, aber dort liest du die Vollendung. Und in Offenbarung Kapitel 7, Vers 9 heißt es, danach sah ich eine große Schar aus allen Nationen und Stämmen und allen Völkern und Sprachen vor dem Thron und vor dem Lamm stehen. Ich sah aus allen Nationen und Stämmen, Völkern und Sprachen vor dem Thron stehen und vor dem Lamm. Es wird Völker geben, es wird Sprachen geben. Es wird nicht nur Englisch gesprochen und nicht nur Hebräisch oder Lateinisch oder Griechisch. Nein, jeder wird in seiner Sprache Gott loben und preisen. Mit seiner Fahne winken. Ob es die deutsche Fahne sein wird, weiß ich nicht. Aber jeder wird so ein Zeichen haben. Und sie lobten den Herrn. Und zwar, wo niemand zählen konnte. Und dann heißt es, und Johannes weinte und sagte, die Erlösen, die am Thron Gottes sind, die mit Jesus regieren werden, das verstehe ich. Aber wo kommen diese hier, diese Milliarden von Menschen? Wo kommen diese her? Und dann nimmt ein Engel ihn an die Seite und sagt, du, ich sag es dir, die kommen aus der großen Trübsal und die haben ihre Kleider hell gemacht im Blute des Lammes. Sie haben hell gemacht. Die kommen aus der großen Trübsal. Alle Knie werden sich beugen, alle Zungen werden bekennen, er ist Herr. Vater, ich danke dir, dass dieser Tag X kommen wird und dass du ein Reich aufrichten wirst und für alle Welt sichtbar und alle Menschen werden sehen, dass du nicht nur für die Juden gekommen bist, du bist für alle Völker, für alle Menschen und nicht nur für einen super fromme oder heilige oder religiöse, nein, auch für die Unreligiösen, auch für die Atheisten bist du gekommen, damit alle, die an dich glauben und dich annehmen und dich als den Herrn einmal anrufen, ob in diesem oder im anderen Leben, spielt für mich keine Rolle, denn du wirst dich offenbaren den Menschen, die vorausgegangen sind, die verstorben sind und die, die noch leben. Und alle Menschen werden hören und erkennen, du bist Herr. Und alle Knie werden sich beugen. Und selbst die starrsten, die unwilligsten, die größten Böcke, die werden sich vor dir beugen und bekennen, du bist Herr. Halleluja. Ich segne alle, die dein Wort gehört haben. Und hier sind so viele Brosamen und Körnlein drin gewesen für das praktische Leben. Hilf, dass sie dich auch annehmen, in welcher Situation sie auch immer sind. Du bist ein guter Heiland. Ich segne meine Freunde und die dem Evangelium zuhören. Amen.